Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Das Evangelium des heutigen Sonntags, das wir eben gehört haben, gehört zu den stärksten Zumutungen der Heiligen Schrift. Es geht um eine Erfahrung des Alltags. Die eine: mir wird Unrecht angetan. Die andere: wir begegnen Menschen, die alles andere als freundlich sind. Wie reagiere ich darauf? Jesus sagt: wenn dich jemand auf die Backe schlägt, dem biete die andere auch dar. Und er sagt: liebet eure Feinde. Beide Antworten sind genau betrachtet eine einzige Provokation. Sie widersprechen unserem Denken und Fühlen total. Außerdem, wenn man das mal weiter überlegt, wo soll das hinführen, wenn man tatsächlich so handelt? Nimmt das Böse da nicht überhand? Es tobt sich doch immer gerade an den Schwachen und an den Wehrlosen aus. Es gibt allerdings auch Leute, die sind über solche Worte Jesu begeistert. Ich nenne sie mal die Alternativen in Kirche und Gesellschaft. Die erheben die Wehrlosigkeit zum Prinzip. Die verdünnen die biblische Botschaft auf bestimmte Parolen, auch aus der Bergpredigt. Die machen aus den Worten Jesu ganze ethische Programme. Aber in einer Welt der Sünde sind sie Utopie. Wer an Jesus vorbei, losgelöst von Jesus und vielleicht auch gar bewusst gegen Jesus, sich solchen Worten nähert, dem sind sie ohne Kraft. An diesen Worten wird der Betreffende immer scheitern. Mehr noch, solche Leute werden zu Schwärmern, Irrlehrern und Verführern. Die Weisungen Jesu bleiben immer ganz an seine Person gebunden. Ohne sie funktionieren sie nicht. Da fehlt jede Kraft, sie umzusetzen. Dann passiert immer das Gegenteil, dass solche Weisungen uns zu einer unerträglichen Last werden. Und was im Munde Jesu Evangelium ist, verkommt zu einer maßlosen Steigerung des Gesetzlichen. Also, mit einer allgemeinen Welt- und Lebensweisheit kann man das Böse in dieser Welt nicht überwinden. Es gibt überhaupt nur eine Person, die das vermocht hat und bis zum heutigen Tage vermag. Das ist Jesus. Das ist der Einzige. Und was er gelehrt hat, das hat er auch selber gelebt. Und er hat das Böse erlitten, auch in dieser Welt, wie kein anderer, bis zum Tode am Kreuz, ohne Sünde. Und er hat das Böse mit ans Kreuz genommen und hat es im Erliegen überwunden und ist als Sieger auferstanden. Nur wer an diesem Leben Jesu teilhat, kann seine Worte überhaupt befolgen. Es ist das Leben, das wir im Wunder der Wiedergeburt empfangen durch die Kraft des Heiligen Geistes. Das neue Leben, also Jesus in uns, das ist überhaupt der einzig denkbare Ansatzpunkt, mit den Weisungen der Bergpredigt richtig umzugehen. Und dann muss man tatsächlich sagen, bewegt man sich nicht mehr in Utopia, sondern tatsächlich in einer bemerkenswerten geistlichen Realität. Allein in der Gemeinschaft seines Kreuzes und in der Gemeinschaft seiner Auferstehung können wir seinen Weisungen gehorsam sein. Sind sie uns zu schwer? Sind sie eigentlich nichts anderes als ein Ruf zu Jesus und in die Gemeinschaft mit ihm? Aber in der Lebensgemeinschaft mit ihm werden dann solche Weisungen, die wir befolgen, ein Zeugnis, eine Botschaft, ein Evangelium der Liebe Gottes und der vollbrachten Erlösung, die jedem Menschen zusteht. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Ich aber sage euch, dass ihr nicht widerstehen sollt dem Bösen. Jesus setzt das alttestamentliche Gesetz hier nicht außer Kraft. Er sagt mehrfach in der Bergpredigt, ich bin nicht gekommen, das Gesetz aufzulösen, sondern zu erfüllen. Bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz. Wer es tut und lehrt, so, der wird groß heißen im Himmelreich. Das sind Worte Jesu. Und nun muss man ganz schlicht einmal sagen, Auge um Auge, Zahn um Zahn, das ist tatsächlich eine gute Ordnung Gottes. Das heißt, die Strafe soll der Tat entsprechen. Das ist Grundsatz bis in die moderne Rechtsprechung hinein. Und juristisch gesehen lässt sich kein gerechteres Gesetz denken, weil es ohne Ansehen der Person jeden betrifft. Es ist gerecht. Übrigens schon im Judentum erfolgte der Ausgleich nicht körperlich, sondern finanziell. Wie oft auch heute. Ziel war es eigentlich, die Blutrache und die Rechtssuche auf eigene Faust einzudämmen. Denn bei Rache, da gilt immer ein anderes Gesetz, nämlich, dass man den anderen noch mehr leiden lassen will, als man selber von ihm gelitten hat. Da gibt es immer noch eins drauf. Also wie Lamech spricht, Kain soll 7-mal gerecht werden, aber Lamech 77-mal. Es soll also eingedämmt werden. Aber Gott zielt auf ein Mehr, auf ein ganz anderes Mehr. Er will die Rache nicht nur eindämmen, sondern er will, dass wir uns gar nicht rächen. Er selbst handelt nicht mit uns nach unseren Sünden und vergilt uns nicht nach unserer Missetat. Psalm 103. Das heißt, sein innerstes Wesen ist Barmherzigkeit, auch unserer Schuld und Sünde gegenüber. Man muss sich das mal vorstellen, wenn es zwischen Gott und uns nach dem Gesetz ginge, Auge um Auge, Zahn um Zahn. Was das wäre? Dann wäre es aus mit uns. Das wäre chancenlos. Aber Gott ist barmherzig. Und die Barmherzigkeit kann warten. Lange warten. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leitet? Steht Römer 2, Vers 4. Wenn Jesus uns dazu aufruft, dem Bösen nicht zu widerstreben, dann soll sich dieses Wesen Gottes in uns ausdrücken, soll dieses Wesen Gottes uns durchdringen und erfassen. Das heißt, der Angreifer soll dann mit dem Wesen Gottes, mit dem Jesus in uns in Berührung kommen. Und dann ist das Dulden auch nicht Ohnmacht, sondern Vollmacht. Unser Dulden kann an dieser Stelle eine Hilfe werden zur Umkehr des anderen. Aus eigener Kraft geht das nicht, wie gesagt. Wir brauchen den Heiligen Geist, der uns hineinversetzt in das göttliche Wesen und in das göttliche Denken und der uns eins macht mit Jesus. Sonst geht das nicht. Übrigens, das Böse ist in seiner Weise auch immer missionarisch. Es ist ein Gift aus der Hölle, ein Virus mit hoher Ansteckungsgefahr. Und das läuft so: Böses ruft Böses hervor. Und so vermehrt es sich. Bonhoeffer sagt in seinem wunderbaren Buch Nachfolge: Das Böse muss sich totlaufen. Und es läuft sich tot, wenn es nicht findet, was es sucht, nämlich Widerstand und damit neues Böses. Das Böse wird darin ohnmächtig, dass es keinen Gegenstand findet, sondern willig getragen und erlitten wird. Hier stößt das Böse auf einen Gegner, dem es nicht gewachsen ist. So sagt Dietrich Bonhoeffer. Leistet dem Bösen keinen Widerstand, so heißt es wörtlich im Munde Jesu. Das gilt übrigens nur im persönlichen Bereich seiner Nachfolger, nicht im gesellschaftlichen Bereich. Wenn man sich das mal in dem Bereich ausdenkt, dass ein Lehrer vor der Klasse alles nur erdulden soll, das geht nicht. Oder dass Kriminalität sich ungehindert ausbreiten kann, das ist undenkbar. Hier gibt es die guten Ordnungen Gottes. Aber im persönlichen Bereich, da gilt noch mal etwas anderes. Nämlich das, was Jesus hier in der Bergpredigt sagt. Paulus ermahnt: Vergeltet nicht Böses mit Bösem. Ihr würdet sonst selber dem Bösen verfallen. Ihr sollt es mit Gutem überwinden. 1. Thessalonicher 5, Vers 15: Seht zu, dass keiner dem anderen Böses mit Bösem vergelte, sondern jagt allezeit dem Guten nach, untereinander und gegen jedermann. Wie das zu verstehen ist, dafür gibt Jesus 4 Beispiele. Erstes Beispiel: Wenn dich jemand auf deine Backe schlägt, rechte Backe schlägt, dem biete die andere auch da. Es geht übrigens um einen unverdienten Schlag, bei dem eigentlich gar nicht die Schmerzen das Entscheidende sind, sondern die Ehre, die genommen wird. Das ist das Entscheidende. Das ist übrigens auch bei den Kindern so, wenn sie heulen, wenn es mal da an dieser Stelle etwas sich tut. Es ist die Entehrung. Und da ist der wichtige Punkt: Bin ich bereit, um Jesu willen, auch auf meine Ehre zu verzichten. Das ist der Punkt. Ist mir die Ehre bei Gott mehr wert als die Ehre bei Menschen? 1. Korinther 13, die Liebe duldet alles. Und vom Gottesknecht heißt es, ich bot meinen Rücken dar denen, die mich schlugen, und meine Wangen denen, die mich rauften. Mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmach und Speichel. Und Jesus hat tatsächlich in seiner Passion Schläge bekommen, auch ins Gesicht. Des Hohenpriesters Knecht schlägt ihn. Und übrigens ist sehr interessant, dass Jesus an der Stelle nicht die andere Backe hinhält, sondern fragt, was schlägst du mich? Und könnte man sagen, er hat die Bergpredigt nicht vollkommen eingehalten, das, was er selber gesagt hat. Das sind Beispiele hier, die sind nicht eins zu eins umzusetzen. Aber Jesus hat die Bergpredigt sehr wohl eingehalten, denn er hat noch willig viele weitere Schläge und Geißelungen entgegengenommen. Es ist durchaus möglich, dass wir unserem Gegenüber darauf hinweisen, dass hier etwas nicht in Ordnung ist. Das ist durchaus möglich. Das hat Jesus auch getan. Aber er war willig, auch die ungerechten Schläge entgegenzunehmen. Er hatte auch dazu ein ganzes Jahr und darauf kommt es an. Und nichts verbindet uns mit Jesus mehr als die Gemeinschaft seiner Leiden. Der nicht wieder schmähte, als er geschmäht wurde, nicht drohte, als er litt. Er stellte es aber dem anheim, der gerecht richtet. 1. Petrus 3. Zweites Beispiel. Wenn jemand mit dir rechten will und deinen Rock nehmen, dem lass auch den Mantel. Es geht hier modern gesprochen um das Hemd, den Unterrock. Dass jemand einklagt bei Gericht, der sozusagen dieses Hemd als Sicherheitspfand haben möchte. Sehr merkwürdig, beim Rechten geht es ja meist immer um Kleinigkeiten. Das ist so eine Kleinigkeit hier. Und was das bedeutet, auf Recht zu verzichten und nicht zu streiten. Das ist ein starkes Zeugnis. Das verbindet uns mit Jesus, dem buchstäblich das letzte Hemd geraubt worden ist. Man muss an der Stelle aufpassen, dass man nicht unehrlich agiert. Also, dass man mit zusammengebissenen Zähnen, sozusagen mit Zorn im Bauch, oder einfach fatalistisch so etwas macht. Das ist nicht gemeint, nicht resignieren, sondern aus einer Freiheit heraus, aus einer Gesinnung Jesu heraus, verbunden mit einem tiefen Vertrauen zu Gott, einer Vollmacht. Es gibt eine Vollmacht zu leiden. Und in dieser Vollmacht ist immer die Liebe auch zu dem, der mir Unrecht tut. Und zwar die Liebe Gottes. Und nur aus einer solchen Vollmacht heraus wird das Böse überwunden. Drittes Beispiel. Wenn dich jemand nötigt, eine Meile mitzugehen, so geh mit ihm zwei. Hier gibt es im Griechischen ein Wort, das kommt aus dem Persischen. Und es geht hier, das will ich nicht weit und breit erklären, es geht um Zwangsarbeit. Also etwa das, was in der Passion Jesu Simon von Kyrene tun musste. Man zwang ihn, das Kreuz Jesu zu tragen. Darum geht's. Also es gibt bestimmte Dinge, die der Staat verordnet. Hier kommen wir bis in den gesellschaftlichen Bereich hinein. Es ist ja auch immer Mode, über den Staat und über die Kirche und über die Vorgesetzten zu meckern. Da kann man sich ja endlos aufhalten, da ist Stoff genug. hier ist mal eine andere Linie, das ist auch gut. Und es gibt ja auch dieses, dass wir beten sollen für die Obrigkeit. Und es gibt noch ganz andere Hinweise. Also murre nicht, wenn man dich nötigt. Stell auch mal deine eigene Arbeit hinten an. Lass dabei keine bösen Gedanken über dich herrschen. Und tu mehr, als dir abverlangt wird, und kritisiere nicht dauernd. Du weißt nicht, ob du vielleicht ein Kreuz Jesu trägst wie Simon von Kyrene. Auf jeden Fall sammelst du feurige Kohlen auf das Haupt desjenigen, der dich nötigt. Viertes Beispiel. Gib dem, der dich bittet, und wende dich nicht ab von dem, der etwas von dir borgen will. Wenn man dieses Wort befolgt, da kann man einiges verlieren. Aber wir besitzen ja das, was wir haben, nicht nur für uns, sondern es gehört eigentlich Gott. Wir sind nur Verwalter dessen, was wir besitzen. Und damit wir auch von den irdischen Dingen frei bleiben, stellt uns Gott immer irgendwann und irgendwo einen Nächsten zur Seite und lässt ihn vorbeikommen, wo es um das Geben geht. Übrigens gemeint ist hier in der Bergpredigt wirklich das Geben in Not. Das ist nicht jedes Anbetteln, das muss man klar sagen. Es gibt in der Diakonie den Grundsatz nach Friedrich Bodelschwingh, der gesagt hat, unbesonnenes Schenken führt zum Unheil. Man braucht dort den Impuls von oben, von Gott her. Aber dann folge ihm. Ihr habt gehört, dass gesagt ist, du sollst deinen Nächsten lieben und deinen Feind hassen. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde, bittet für die, die euch verfolgen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Jetzt sind wir nun bei dem Gebot der Feindesliebe, ein zentrales christliches Thema. Es hat in der Gemeinde Jesu immer eine besondere Beachtung gefunden. Viele wissen nicht, dass es auch schon im Alten Testament seinen Platz hat, dieses Gebot. Bloß mal ein paar Kostproben, 2. Mose 22, 4. Wenn du dem Rind oder Esel deines Feindes begegnest, die sie verirrt haben, so sollst du sie ihm wieder zuführen. Oder wir kennen alle die Geschichte von Saul und David in der Höhle Engedi, wo Saul schläft und David in dieser Höhle ist und er rührt den Gesalbten nicht an, seinen Erzfeind, um den er 7 Jahre lang dauernd zu entrinnen sucht. Er rührt ihn nicht an. Oder Sprüche 24, 17. Freue dich nicht über den Fall deines Feindes. Der Herr könnte es sehen und Missfallen daran haben. Oder Sprüche 25, 21 wird Römer 12 zitiert. Hungert deinen Feind, so speise ihn mit Brot. Dürstet ihn, so tränke ihn mit Wasser. Denn du wirst feurige Kohlen auf seinem Haupt häufen, und der Herr wird es dir vergelten. Ist also dem Alten Testament überhaupt nicht fremd. Was allerdings bei diesen Worten fehlt, ist das Wort Liebe. Aber es gibt im ganzen Alten Testament kein Gebot, du sollst deinen Feind hassen. Das ist nur eine Auslegung der Pharisäer und Schriftgelehrten, was Jesus hier aufführt. Im Alten Testament gibt es das nicht. So, der Feind. Der Feind hat schon in der Heiligen Schrift einen sehr weiten Bedeutungsrahmen. Es ist hier nicht gemeint, wir haben das die Epistel heute gehört, es ist hier nicht gemeint der Gegenspieler Gottes, sondern es geht hier um Menschen. Zuerst, wir bewegen unsere Bibel, die Feinde Israels, dann die Verfolger der Gemeinde, bittet für die, die euch verfolgen. Weiterhin geht es um politische Feinde, religiöse Feinde und schließlich natürlich auch um die ganz persönlichen Feinde, also Menschen, die es nicht gut mit uns meinen und die uns ständig wehtun. Wer in der Bibel liest, der wird ganz schnell merken, dass die Feinde bevorzugte Werkzeuge Gottes an uns sind. Sie behindern nirgends den Heilsplan Gottes, sondern sie befördern ihn. Sie disziplinieren schon im Alten Testament das Volk Gottes. Wenn die Feinde sich regen und Israel besiegen, dann hat das was zu bedeuten. Dann ist Umkehr angesagt. Die Feinde bringen uns innerlich und äußerlich dorthin, wo wir nach Gottes Willen sein sollen. Zumindest können sie es, wenn wir es erkennen aus der Hand Gottes. Und die Feinde sorgen auch dafür, dass unsere geistige Kraft wächst. Wir haben viel Grund für unsere Feinde dankbar zu sein. Die Feinde lieben heißt natürlich nicht, freundliche Gefühle für sie zu entwickeln. Darum geht es gar nicht. Zumindest nicht in erster Linie. Natürlich schließt die Liebe auch Gefühle ein, aber es geht zuerst darum, dass wir unseren Widersacher mit den Augen Gottes sehen, ihn aus der Hand Gottes annehmen, dass wir ihnen das Böse nicht zurechnen, im Gegenteil, dass wir ihnen wohltun. Und wir müssen wissen, jeder Feind ist ein potenzieller Nachfolger Jesu. Und unser Umgang mit ihm ist ein ganz wesentlicher Beitrag dazu, ob er zu diesem Punkt kommt, Jesus nachzufolgen. Jesus gibt uns im Blick auf die Feindesliebe eine sehr praktische Hilfe. Die bewährt sich immer, wenn ich mit meinem Feind nicht zu Rande komme. Betet für die, die euch verfolgen. Fürbitte halten für den Feind. Das ist die erste, beste und wirksamste Maßnahme. Im Lukas-Evangelium steht noch, segnet die euch fluchen. Sie segnen. Das ist praktisch und das hilft, um es mal so zu sagen. Und hier darf auch jeder notorische Versager von vorne beginnen. Das Gebot der Feindesliebe entspringt dem Willen Gottes. Er möchte, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und so steht es auch in der Bergpredigt, darum lässt er seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Gerade unsere Feinde haben ja seine Liebe besonders nötig. Die göttliche Liebe liebt nicht, weil ihr Gegenüber so liebenswert ist, sondern weil das Gegenüber der Liebe bedürftig ist. Und so ist Feindesliebe eigentlich immer das Echtheitszeichen göttlicher Liebe. Sie wirft Licht auf das ganze Lieben. Und wenn es bei der Feindesliebe scheitert, ist die Frage, wie es mit der Liebe davor bestellt ist. Fehlt die Feindesliebe, ist alles nur menschlich. Jesus sagt deshalb völlig richtig, wenn ihr liebt, die euch lieben, was werdet ihr für Lohn haben? Tun nicht dasselbe auch die Zöllner? Und wenn ihr nur zu euren Brüdern freundlich seid, was tut ihr Besonderes? Tun dasselbe nicht auch die Heiden? Die können auch lieben. Die Feindesliebe ist das Besondere, auf das es Jesus ankommt. Sie entspricht dem Wesen Gottes. Und wir haben sie nur in der Berührung mit ihm und aus ihm heraus. Und in diesem Sinne muss man auch den merkwürdigen Satz verstehen, damit ihr Kinder seid eures Vaters im Himmel. Wörtlich, damit ihr Kinder werdet eures Vaters im Himmel. Natürlich sind wir Kinder Gottes. Aber wir müssen es immer auch werden. Und wie das bei Kindern ist, sie spiegeln ja etwas auch von den Eltern ab. Und was beim Vater ist, drückt sich irgendwo auch im Wesen des Kindes aus. Und das ist gemein, dass wir durch die Feindesliebe Kinder Gottes werden sollen, in sein Wesen hineinkommen sollen. In seine Art. Es ist immer ein Werden und Wachsen. Zum Schluss noch der Satz: Ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Das ist das Ziel. Die Feindesliebe gehört ganz wesentlich dazu. Vollkommen heißt in der Bibel nie sündlos. Es geht darum, dass mein Wille sich dem Willen Gottes anschließt. Dass mein Herz ungeteilt bei Gott ist und das sein will. Dass wir bereit sind zu ganzem Gehorsam, zu einem Leben in der Gottesfurcht. Das heißt vollkommen sein. Und das ist eigentlich für keinen von uns zu viel. Wenn wir das wollen und unser Herz darauf einrichten, dann gibt Gott das Seine. Amen.